Deutschlandfunk, Medias Res.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Guten Tag. Alle reden gerade über die Folgewirkungen des Militärputsches für den Sahelraum. Aber wie berichten wir eigentlich darüber? Eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung gibt darauf Antworten. Außerdem schauen wir in den Südkaukasus. Auch dort breitet sich russische Propaganda immer weiter aus. Und ja, tatsächlich. Gegen Ende der Sendung widmen wir uns den kleinen Wörtern, die eigentlich nichts aussagen, sozusagen, in gesprochener Sprache aber immer gerne verwendet werden. Genau. Bis zum Putsch vor 2,5 Wochen galt der Niger als einer der letzten demokratischen Partner in der Sahelzone. Am 28. Juli entmachtete das Militär den Präsidenten und setzte die Verfassung aus. Die mediale Versorgungslage aus dem Land ist seitdem schlecht. Und das ist sie nicht erst seit 2,5 Wochen. Gesprochen habe ich darüber vor der Sendung mit Lutz Mücke. Er ist Journalist und hat im Frühjahr für die Otto-Brenner-Stiftung ein Arbeitspapier veröffentlicht, dass sich die mediale Berichterstattung rund um die Sahel-Einsätze der Bundeswehr angeschaut hat. Und meine erste Frage an ihn war, wie sehr haben sich deutsche Medien bisher überhaupt für den Sahelraum interessiert?
Ganz wenig. Ja, leider Gottes ganz wenig und das schon seit vielen Jahren. Es hat im Grunde genommen, seit die Bundeswehr entsendet wurde in die Sahelstaaten nach Mali und in den Niger, eine Gewöhnung stattgefunden. Auch die Bundestagsdebatten darum wurden kaum mehr medial abgebildet. Und man hat sich auch nicht um tiefgreifende Berichterstattung bemüht.
Wie erklären Sie sich das?
Im Grunde genommen ist es seit den 60ern, wird die Afrika-Berichterstattung von der Wissenschaft, aber auch aus der Praxis heraus kritisiert als allzu oberflächlich. Insbesondere bei bundesrepublikanischen Leitmedien. Ja. Meine eigenen empirischen Untersuchungen zeigen dafür etliche Gründe. Vielleicht eine kleine Auswahl hier. Also Mangel an Fachjournalisten und Fachredaktionen hier in Deutschland, in den Heimatredaktionen. Ja. Schrumpfendes Korrespondentennetz, insbesondere in Afrika in den letzten 20 Jahren. Schrumpfende Budgets auch für Afrika-Reportagen zum Beispiel, ja, fürs Reisen. Und Afrika ist auch oft der Einstiegskontinent für Korrespondenten und Reporter. Ja. Und Afrika darf, das ist auch empirisch belegt, so sozusagen jeder mal ran. Nicht? Und gerade so komplexe Themen wie Krisen- und Kriegsberichterstattung aus dem Sahel, die bräuchten ein ganz anderes Herangehen.
Wenn man sich jetzt mal den Hörfunk der ARD in diesem Zusammenhang anschaut, dann wird ja eigentlich ganz Westafrika aus dem Studio Rabat bzw. Johannesburg mit versorgt. Auch aus diesen Gründen, die Sie gerade aufgezählt haben?
Richtig, nicht? Also in der Otto-Brenner-Studie, die Sie ja gerade erwähnt haben, haben wir die Berichterstattung der Internetauftritte der Frankfurter Allgemeinen, der Zeit, der Bildzeitung und von Tagesschau.de analysiert. Und da waren die Ergebnisse ganz, ganz ernüchternd. Ja, man kann wirklich von einer gewissen Verwahrlosung der Berichterstattung über die Sahelkonflikte sprechen. Also die großen Korrespondentenstandorte, die liegen in Nairobi, Johannesburg und Kapstadt, in Rabat. Und die sind dann dafür zuständig. Das sind mehrere tausend Kilometer Entfernung. Andere Korrespondenten werden auch oft hinzugezogen, und zwar jetzt aktuell aus Moskau oder aus Paris. Aber vor Ort, und das ist ja das Wichtige auch in einer kompetenten Berichterstattung, vor Ort sieht es ganz mau aus.
Nochmal die Frage, Herr Mücke, wie erklären Sie sich das denn? Auf der einen Seite hat doch die Politik jetzt gesehen in Deutschland, spätestens seit dem Mali-Abzug der Bundeswehr, dass Niger als Land mit einem demokratisch gewählten Oberhaupt eine friedensstiftende Funktion hat. Und auf der anderen Seite, wie von Ihnen beschrieben, berichten Medien im globalen Norden über den Konflikt recht lückenhaft. Warum? Politische Relevanz ist doch offensichtlich da.
Jetzt. Jetzt, wo es eskaliert ist, und das ist ja auch ein typisches Merkmal für Journalismus und Medienberichterstattung, dass es dann berichtet wird, wenn es kracht. Warum man das nicht gemacht hat, all die Jahrzehnte in Westafrika investiert, ist mir völlig schleierhaft. Es ist die dichtest besiedelste Region in Afrika. Es liegen die meisten Länder dort. Der größte Wirtschaftsplayer Nigeria ist auch in Westafrika und auch involviert in den jetzigen Konflikt. Also es ist mir völlig schleierhaft. Ich kann das nur begründen mit, ja, sagen wir mal, fragwürdiger Kompetenz in den Chefredaktionen und bei den Entscheidungsträgern der überregionalen Medien.
Aber liegt das Ganze nicht auch daran, dass Frankreich bisher so viel präsenter vor Ort gewesen ist, also in Westafrika als andere Staaten, aus historisch gewachsenen kolonialen Gründen? Hat man sich da zu sehr auf die französische Berichterstattung verlassen?
Das kann sein, ja. Man verlässt sich ja generell in Afrika oft auf Nachrichtenagenturen. Die AFP spielt eine große Rolle. Viele Medienunternehmen in Deutschland haben die abonniert und können sich natürlich darauf ausruhen. Ja. Wenn wir nochmal zu meiner Analyse zurück, wenn wir da nochmal reinschauen, was sie nicht finden, sind eben eigenständige, investigative und kritisch kontrollierende Arbeiten. Das geht gegen null. Und was auch nicht stattfindet, ist die Kooperation mit lokalen Journalisten und Medien. Sie sind vor Ort, man kann toll gemeinschaftlich grenzübergreifend recherchieren, komplexe Themen angehen. Das wäre ein Win-Win für alle. Ja, das findet aber nicht statt. Man stützt sich nach wie vor auf das traditionelle Korrespondentensystem, wo sozusagen der eine Held, der eine Korrespondent da irgendwo sitzt und zuständig ist für riesen Flächengerichtsgebiete wie in Afrika. Viele der Kollegen sind ja sozusagen für den ganzen Kontinent zuständig und das auch noch als Allrounder. Also inhaltlich von Wirtschaft über Sport und Politik, Buntes bis hin zu Krisen- und Kriegsberichterstattung. Das ist eine völlige Hochstapelei.
Es mangelt also an Expertinnen und Experten und stattdessen nimmt die russische Propaganda scheinbar kontinuierlich zu. Wie will man denn da eine Art Faktencheck machen und auch die Bevölkerung vor Ort informieren, wenn es an einem Korrespondentinnennetz fehlt?
Im Grunde genommen ist das nicht so schwierig. Man muss das, was ist, so schön heißt das ja, abbilden. Und das kann man ganz schlecht aus der Entfernung, aus den sicheren Sesseln von Redaktionen oder Korrespondentenbüros, sondern da muss man vor Ort, da muss man riskieren, da muss man langfristig Vertrauen aufbauen. Das ist eben kurzfristig nicht zu machen.
In Ihrem Arbeitspapier befinden sich auch Handlungsempfehlungen ganz am Schluss. Was müsste sich denn ändern, damit die Qualität der Berichterstattung über den Sahelraum sich verbessert?
Ein paar Punkte habe ich schon genannt. Deutlich mehr Recherche vor Ort. Ja, dauerhafte Entsendung von Reportern und Korrespondenten, die Militäreinsätze und Krisen und Kriege kompetent begleiten. Das heißt, man muss auch das Berufsbild schärfen. Das ist ein eigenes Berufsbild, Krisen- und Kriegsberichterstatter. Das macht man nicht als Allrounder nebenbei. Die Stimmenvielfalt müsste erhöht werden. Ja, auch zum Themenkomplex Terrorismus. Das ist ja eigentlich der Punkt, warum wir da jetzt so riesigen Militär- und Ressourceneinsätze, womit wir sie begründen. Auch da müsste deutlich differenzierter berichtet werden. Ja, wer ist denn da der Terrorist und was wollen die? Was sind deren Motivationen? Oder wird da nicht zu grob drüber weggehobelt? Ja, das sind alles ganz wichtige Fragen. Also Stimmenvielfalt. Und die Inhaltsanalyse meiner Studie, die hat ja ganz klar ergeben, dass man sich sehr, sehr oft in der deutschen Berichterstattung auf hochrangige Regierungsmitglieder aus Frankreich und Deutschland beruft und auf große internationale Organisationen. Aber dann gibt es ganze Quellengruppen, die wirklich, wirklich unterrepräsentiert sind. Und das sind eben afrikanische Intellektuelle, Wissenschaftler, Geschäftsleute, auch Religionsvertreter, im weitesten Sinne die Zivilgesellschaft vor Ort. Die machen natürlich keine PR, die haben natürlich keine Internetseiten oder oftmals nicht, auf die man einfach zugreifen kann, sondern da braucht es wie in der Lokalberichterstattung das Hingehen, das Hinsetzen, das Treffen, ganz wichtige, grundlegende journalistische Tugenden und Arbeit.
Sagt Lutz Mücke, Journalist und Medienwissenschaftler. Mit ihm sprach ich über die Qualität der Berichterstattung über den Sahelraum. Und wo wir heute schon über blinde Flecken in der Berichterstattung sprechen, lassen Sie uns noch nach Ecuador schauen. Auch dort ist nicht immer unsere mediale Aufmerksamkeit. Gerade allerdings schon. Nach dem Mord an dem Präsidentschaftsbewerber Fernando Villavicencio soll nun doch ein anderer Kandidat seinen Platz einnehmen. Ein Journalist, namhaft noch dazu. Einzelheiten dazu von Anne Herberg.
Unter keinen Umständen dürfe man zulassen, dass das abscheuliche Verbrechen an Fernando Villavicencio seine Arbeit ungeschehen mache. Christian Zulita gab sich bei seinem ersten Auftritt gegenüber der Presse kämpferisch. Der 53-Jährige tritt bei den Wahlen in Ecuador am Sonntag als neuer Kandidat der Bewegung Construye an, auf Deutsch etwa Aufbau. Wie der ermordete Villavicencio kann auch er auf eine lange Karriere als investigativer Journalist zurückblicken. 15 Jahre lang hat er Seite an Seite mit Villavicencio zusammengearbeitet. Gemeinsam verantworteten sie mehrere für die Eliten im Land unbequeme Recherchen, vor allem zum hochkorrupten Ölsektor und zum organisierten Verbrechen. So zum Beispiel über kriminelle Drogenbanden im Land wie Los Choneros oder Los Lobos, die beide den Mord an Villavicencio für sich reklamieren. Sie gründeten mehrere unabhängige Medienunternehmen und schrieben ein Buch darüber, wie Funktionäre und Anhänger der Partei des ehemaligen linken Präsidenten Rafael Correa mit Bestechungsgeldern umgingen. Dafür gewann Zulita mehrere Preise und wurde sowohl 2009 als auch 2019 als bester Journalist des Landes gewürdigt. 2012 allerdings wurde er wegen einer Recherche über angebliche Vetternwirtschaft des Bruders von Rafael Correa zu einer Strafzahlung von $1 Million verurteilt. Die Entscheidung wurde später fallen gelassen, doch die Pressefreiheit hat sich seitdem weiter verschlechtert.
Nicht nur in Afrika verbreitet sich gerade, wie wir gehört haben, die russische Propaganda massiv. Auch in Armenien im Südkaukasus ist das der Fall. Dort sind russische Propagandakanäle, anders als in der EU oder der Ukraine, nicht verboten. Armenien ist dabei stark von Russland abhängig, wirtschaftlich, militärisch, politisch. Armenien hat zwar seit 5 Jahren eine reformorientierte Regierung, die scheut aber radikale Schritte, die Russland reizen könnten. Und die meisten unabhängigen armenischen Medien haben zu wenig Geld, um der russischen Desinformation wirklich etwas entgegenzusetzen. Eine lokale NGO versucht es trotzdem mit Erfolg, wie Gesine Dornblüt berichtet.
Eine Talkshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Armenien. Wieder einmal ist ein kremlnaher Politologe aus Russland zu Gast. Der Moderator stellt ihm ungewöhnlich harte Fragen.
Jüngsten Umfragen zufolge sehen 24% der Armenier Russland als Bedrohung. Das ist eine Veränderung. Beunruhigt Sie das?
Der Gast aus Russland antwortet ausweichend.
Stimmungen in der armenischen Bevölkerung sind eine innere Angelegenheit Armeniens. Russland hat darauf überhaupt keinen Einfluss.
Der Moderator hakt nach. Denn genau das versucht Russland immer wieder, Einfluss zu nehmen auf Meinungen mit Hilfe russischer Medien. 2 staatliche russische Fernsehsender sind in Armenien zu empfangen. Und deren Einfluss ist groß, erzählt Daniel Ioannisyan von der Initiative Union informierter Bürger, die gegen Desinformation in Armenien kämpft. Denn die russische Sprache ist in Armenien weit verbreitet.
Zu Sowjetzeiten wurde an den Universitäten und Instituten Russisch gesprochen. Meine Eltern sind Physiker. Sie haben ihr Studium auf Russisch absolviert. Wissenschaftler, Ingenieure mussten die Sprache sprechen. Heute ist Russisch nicht mehr angesagt, aber einige Leute glauben immer noch, wenn etwas auf Russisch gesagt wird, ist es vertrauenswürdiger als armenische Informationen.
Ioannisyan verweist auf eine aktuelle Umfrage des US-amerikanischen International Republican Institute.
Demnach informieren sich 40% der Armenier im russischen Staatsfernsehen. 4-5% sehen es sogar als ihre wichtigste Quelle.
Dazu kommen zahlreiche pro-russische Medien in armenischer Sprache, Online-Portale, Telegram-Kanäle, Videoblogs. Die würden vor allem zwei Narrative verbreiten.
Da gibt es einmal die gleichen Erzählungen wie in anderen osteuropäischen Ländern. Von sogenannten traditionellen Werten, angeblichen geheimen amerikanischen Biolabors und dergleichen mehr. Und natürlich unterstützen sie alles, was Putin tut, auch den Krieg gegen die Ukraine. Und dann gibt es auf Armenien zugeschnittene Narrative. Da heißt es, Russland sei Armeniens Verbündeter, der Westen habe kein Interesse, die Menschen in Armenien und Karabach vor einer Aggression zu beschützen. Und dann behaupten sie tatsächlich, Armenien habe nur deshalb Probleme mit der Sicherheit, weil es angefangen habe, Korruption zu bekämpfen.
Mit Sicherheitsproblemen ist der Krieg mit dem Nachbarland Aserbaidschan um die armenische Enklave Bergkarabach gemeint. Aserbaidschan hat den Krieg 2020 eskaliert und bedroht die Armenier seither massiv. Das liegt allerdings nicht an den Reformen in Armenien, sondern daran, dass Aserbaidschan aufgerüstet hat und Armenien zwar in einem Verteidigungsbündnis mit Russland ist, Russland seinen Verpflichtungen aber nicht nachkommt. Die Union informierter Bürger versucht, über diese Zusammenhänge aufzuklären. Begonnen hat sie damit bereits vor fast 10 Jahren. Damals wandte sich Armenien von der EU ab und Russland zu. Es gab, anders als in der Ukraine, keinerlei Proteste.
Das lag daran, dass die russische Propaganda in Armenien effektiver war als in der Ukraine und daran, dass die Menschen hier keine Ahnung von internationaler Politik haben.
Als erstes begann die Organisation deshalb, armenischen Journalisten Grundzüge internationaler Politik beizubringen, finanziert aus dem westlichen Ausland. Als nächstes gingen die Mitarbeiter in Schulen, brachten Kindern bei, was Desinformation ist. Seit 2016 machen sie auch Fact-Checking-Projekte. Die Möglichkeiten sind allerdings begrenzt, räumt Johannes Jahn ein.
Unsere Fact-Checker haben eine Website, sie sind in den sozialen Medien aktiv. Und sie haben 10 Minuten Sendezeit pro Woche in einem armenischen Fernsehsender. Die beiden russischen Staatssender hingegen senden 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das ist einfach kein Vergleich.
Und trotzdem trage die Arbeit Früchte.
Das Vertrauen in Russland oder in russische Medien ist in Armenien heute wesentlich geringer als noch vor 5 bis 10 Jahren. Die Tendenz ist gut.
Das bestätigt auch Boris Navasadjan vom Presseclub Jerewan. Er verweist auf die Talkshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und die scharfen Fragen des Moderators an den kremlnahen Politologen aus Russland.
Die Regierung Armeniens hat eine gewisse Kontrolle über das öffentlich-rechtliche Fernsehen und ich denke, sie muss den Russen dort auch weiterhin eine Bühne bieten. Sie werden auch weiter in dem Sender auftauchen. Außerdem investiert Russland mehr und mehr Geld in prorussische Medien in Armenien und die Kreml-Narrative verbreiten sich dadurch stark. Aber ihr Einfluss ist minimal. Mir scheint, manche Auftritte russischer Experten in den Medien sorgen sogar dafür, dass die Armenier Russland feindlicher werden.
Wie sich in Armenien russische Narrative über viele Kanäle verbreiten, Gesine Dornblüt berichtete. Vollkommenheit, Unbeirrbarkeit, Perfektion. Das können viele, sogar KI. Fehler passieren aber auch dort. Aber wohl keine Versprecher. Denn echte Menschen irren und versprechen sich. Das kann manchmal peinlich, lustig oder auch nervend sein. Jedenfalls nimmt man genau wahr, wann und ob jemand schluckt, hüstelt, sich verspricht oder auch rumstottert. Im Radio, im Fernsehen, vor Publikum. Eine Studie der Universität Trier hat jetzt untersucht, warum wir bei gesprochener Sprache eigentlich zu solchen Füllwörtern neigen. Ein Beitrag von Guido Meyer, genau.
Manche Politiker erkennt man schlicht an ihren Ls.
Die häufigsten Ms sind ja die, wenn wir wirklich Worte suchen.
Weiß die Kölner Stimm- und Sprechexpertin Ian Zwehr-Bäumler.
immer in dem Moment, wenn es uns wichtig ist, wie wir sprechen, zum Beispiel eben, wenn wir vor einer Kamera oder vor dem Mikrofon sprechen, dann fällt es uns schwerer, auf die Wörter zuzugreifen, weil wir mehr Druck haben und angespannter sind. Und dadurch finden wir nicht so schnell die Wörter. Und in dem Moment entstehen eben leider häufiger Irrs.
Das ist gar nicht zum Lachen.
Aber menschlich, denn auch in den Medien, ob im Radio oder im Fernsehen, ist nicht jedes Füllwort automatisch Teufelswerk.
Wichtig ist, dass wir die Dosis beherrschen. Ab und zu ein Irm ist sogar extrem wichtig, weil wir darüber natürlicher und bodenständiger und spontaner wirken. Die meisten sprechen tatsächlich häufig zu distanziert und zu perfekt.
Die Phonetikerin Angelika Braun und ihre Kolleginnen an der Uni Trier haben in einer Studie nun untersucht, wer wann und warum Füllwörter einsetzt.
Man kann einen Fülllaut benutzen, man kann ein Wort wiederholen. Das ist individuell unterschiedlich und das ist ein Hinweis auf ein individuelles Merkmal eines Sprechers.
Absenkung des Nachdistes.
Edmund Stoiber beherrscht beides, die Kunst des Ers und die der Wortwiederholungen. Das schafft nicht jeder.
Wir haben alle immer eine unbewusste Auftrittsstrategie und manchmal stressen wir uns eben dadurch.
Findet die Sprechexpertin Ian Zwer-Bäumler.
Wenn wir Stress haben, geht unser Nervensystem hoch und das entlädt sich. Manche fangen an zu schmatzen, andere wiederum müssen sich andauernd räuspern, manche schwitzen plötzlich sehr stark und andere wiederum, die schlucken.
Wir können mal auf dem Radarfilm nachschauen, wo es schon geregnet hat. Da sehen Sie natürlich diese blauen Punkte, vor allem im Süden wird der Dauerregen anhalten.
Das war Donald Becker, Wetterfrosch des ARD-Morgenmagazins.
Bei dem ist zu beobachten, dass er mindestens einmal während seiner Wettervorhersage schluckt. Das ist sicherlich nicht bewusst, aber es ist ein typisches Merkmal einer Pausenfüllung,
sagt Phonetikerin Angelika Braun. Und was sagt Donald Becker?
Das Gute ist, dass ich mein Wetter beim ARD-Morgenmagazin frei moderieren kann und muss dann entscheiden, was ich in diesen 1 Minute 30 oder 1 Minute 45 dann vermittle. Dann rede ich mich manchmal atemlos und dann kommt es natürlich zu diesen Schluckern. Das ist mir sehr unangenehm, ich versuche es zu vermeiden, aber es geht nicht immer.
Jetzt gucken wir mal, was der Regen macht. Der Wind im Norden frisch.
Denn Füllwörter, ob Es, Wortwiederholungen oder Pausen, hängen mit der Art des Sprechens zusammen. In diesem Fall frei, also kein Ablesen.
Bei uns gibt's gar keine Teleprompter. Ich bin ja bei Jörg Kachelmann dann zum Wetter gekommen damals. Und da war es dann wirklich so, dass er gesagt hat, also wenn du moderierst, dann frei. Prompter gibt's bei uns nicht. Diese vorgefertigten Texte, die dann wirklich ganz genau passen müssen, macht einen unflexibel. Das ist nichts für mich.
Aber wenn irgendwo geschummelt wird, dann in den Medien. Und Sprechtrainerin Ian Zwer-Bäumler plaudert aus dem Nähkästchen, wenn sie sagt:
Einige kenne ich, die promptern tatsächlich und schreiben sich ihre Irrs rein, weil sie wissen, dass es natürlicher klingt.
Angelika Braun und ihre Kolleginnen haben nun nachgewiesen, dass Irrs und Co. nicht nur für diejenigen, die sie benutzen, eine Krücke darstellen.
Man hat früher immer gedacht, diese Füllwörter und auch die Pausen, die man macht, die würden vor allen Dingen dem Sprecher dienen, die weitere Äußerung zu planen oder nach einem Wort zu suchen. Nun hat man aber herausgefunden, dass die auch für den Hörer nützlich sind, weil der Hörer damit auch Zeit gewinnt, das Gehörte zu verarbeiten. Also der Nutzen ist beiderseitig für den Sprecher und für den Hörer.
Womit allen geholfen wäre, denn meistens lassen sich Fülllaute sowieso nicht vermeiden.
Das kommt über mich und ich kann es nicht kontrollieren. Ansonsten würde ich, glaube ich, blau anlaufen und umkippen, wenn nicht dieses Notstopp, dieser Notschlucker kommen würde.
Ein Beitrag von Guido Meyer über Ems, Ös, Schmatzen, Hüsteln und so weiter. Nicht nur Medien liebäugeln manchmal mit ideologischen oder ästhetisch verführerischen Sichtweisen, auch die Literaturkritik tut das. Darum geht es heute im Büchermarkt, gleich nach den Nachrichten. Hier für Medias Res war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Nachmittag.